So, Lieben, ich möchte gerne mit uns beten, ehe wir in das Wort Gottes einsteigen. Herr Jesus, ich möchte herzlich danken, dass du ein guter Herr bist, der uns liebt und der uns kennt und der für uns sorgt. Herr, wir beten dich an als den, der seine Arme ausbreitet, auch heute Morgen. Du weißt, was wir brauchen, Herr. Komm jetzt und begegne du uns, führ uns hin zu dieser Dankbarkeit, dass wir deine Treue neu erkennen, dass wir darüber ins Staunen geraten und dass wir neu dich loben als unseren Herrn und Heiland, der uns liebt und der für uns sorgt. Ich danke dir, dass du hier bist und dass wir in deiner guten Hand sind. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, ich habe vorhin mich gewundert, was das für ein Kürbis ist. Könnt ihr mir da helfen? Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Muscato, und den kann man essen oder nur angucken? Ich finde, das ist ja gewaltig. Selber gezüchtet? Oh, was in Silberstraße alles wächst. Bei uns sagen die Kinder immer, naja, bei euch in Schneeberg, da wächst das so gut, weil ihr so ein bisschen strahlende Unterstützung habt. Aber in Silberstraße wächst es auch. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, ich möchte gerne mit euch heute einen Bibeltext anschauen aus dem Alten Testament. Und ich habe so oben drüber geschrieben, für mich, Gott schlägt seinen bunten Gnadenbogen über unser Leben. Ihr wisst, um welche Geschichte es da geht. Die Vorgeschichte zunächst. Gott hatte die Welt geschaffen, die Menschen geschaffen. Und dann wird uns berichtet, aber das Dichten und Trachten der Menschen war böse. Die Menschheit war von Gott weggelaufen und Gott beschloss, die Schöpfung auszulöschen und noch einmal einen Neuanfang zu machen. Nur Noah und seine Familie sollte gerettet werden. Und Gott hatte ihnen befohlen, einen Kasten zu bauen, riesengroßen Kasten aus Tannenholz, 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch, mit schwarzem Pech abgedichtet. Übrigens soll einmal Folgendes passiert sein. Ein Prediger wollte eigentlich über Eva, die Stammmutter der Menschheit, predigen. Und dann las er aus seiner Bibel vor, und Eva war. Und dann waren ein paar Seiten in seiner Bibel zugeklebt und er merkte nicht, er blätterte weiter. Und er begann zu lesen, und Eva war, er blätterte um, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch, innen und außen mit Pech verklebt. Er stockte kurz und er blickte etwas ratlos und er sagte dann, also liebe Geschwister, dass Eva 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen breit war, das lässt sich ja noch verstehen. Sie war schließlich die Stammmutter der ganzen Menschheit. Dass sie aber innen und außen mit Pech bestrichen war, das, liebe Geschwister, das können wir nicht verstehen, das können wir nur glauben. Ich fand das niedlich. Also, es geht nicht um Eva jetzt, sondern um die Arche, diesen Kasten der Rettung. Und dieser Kasten, die Arche, wird nach einem halben Jahr, so lange dauerte die Flut, plötzlich durchgeschüttelt. Ich stelle mir vor, wie Noah in der Nacht plötzlich aufwacht. Ein gewaltiger Wind hatte eingesetzt. Er musste sich vielleicht eine Tüte zurechtlegen, weil es so sehr schaukelte. Und dann wird uns berichtet, schickte er nach und nach verschiedene Tiere raus. Versuchskaninchen, nein, Versuchsvögel waren es. Ne? Und schließlich, als die letzte Taube dann nicht zurückkommt oder mit einem Ölzweig zurückkommt erst und dann nicht zurückkommt, dann deckt er das Dach ab und dann gehen sie nach draußen. Und hier setzt der Bibeltext ein, den ich uns heute lesen will. 1. Mose 8, Vers 20 bis 22 und dann weiter Kapitel 9, die Verse 8 bis 14. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und er sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und jetzt Kapitel 9 ab Vers 8. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es auch sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Soweit der Bibeltext. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Regenbogen ist für mich immer was sehr Faszinierendes. Ich kann mich an so manches Gewitter erinnern, nachdem dann die Sonne wieder so durch die Wolken brach und wo die Kinder noch kleiner waren und wir, wenn wir einen Regenbogen entdeckt haben, durchs ganze Haus gelaufen sind und von allen Ecken geguckt haben, wie der Regenbogen aussieht. Manchmal gab es sogar einen doppelten Regenbogen, ne? Wofür steht dieses Zeichen, das nun schon tausende von Jahren am Himmel erscheint? Nun, wir haben es gehört, Gott schließt mit Noah einen Bund. Es ist kein Bund, wo Noah hätte viel Verhandlungsmasse einbringen können. Wie in einen Ehebund zum Beispiel, wo jeder von beiden etwas einbringt. Oder manchmal ist das heute auch anders, wenn dann bloß einer viel materielle Dinge einbringt, dann wird ein Ehevertrag geschlossen, ne? Damit der andere dann nicht zu kurz kommt, sollte es wieder zu einer Scheidung kommen. Also, der Bund, den Gott schließt, der ist einseitig. Es ist eigentlich ein Gnadenbund. Und Noah kann nicht viel einbringen. Was hat er einzubringen? Nun, seine Frömmigkeit vielleicht, aber was ist das? Noah ist Mensch und der ewige Gott schließt mit ihm einen Bund. Also der Bund, von dem hier die Rede ist, ist ein gänzlich anderer Bund, als wir ihn kennen, wenn zwei Menschen einen Bund schließen. Da ist es mehr oder weniger gleichberechtigt. Bei Noah ist es anders. Da schließt der ewige Gott mit einem Menschen einen Bund und er sagt zu ihm: Du Noah, ich will dir treu sein, egal was geschieht in dieser Welt, und ich will deinen Nachkommen treu sein, bis an das Ende dieser Welt soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, sollen Kürbisse wachsen in wunderbarer Größe und in einer herrlichen Form, sollen Bananen wachsen, von denen wir erst seit 30 Jahren was wissen, ne? Nein, wir wussten es früher auch schon, bloß da konnten wir sie nicht kaufen. Es soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dafür, dass ihr euch daran erinnert und dass ich mich daran erinnere, wir werden dann nochmal drauf kommen, steht der Regenbogen am Himmel. Das ist das Zeichen meiner Treue. Ich möchte gerne mit euch heute über den Regenbogen ein bisschen nachdenken. Was ist der Regenbogen für ein Zeichen? Ein erstes, der Regenbogen ist das Zeichen der Geduld Gottes. Vielleicht kannst du uns die erste Folie mal projizieren. Also die Menschen im Orient kannten ja bis dahin sehr wohl auch einen Bogen. Aber es war der Bogen des Krieges, den die Indianer bis heute noch benutzen. Ne? Der Bogen, die Bogenform war ein Kriegsgerät. Man schoss tödliche Pfeile damit ab. Im Hebräischen heißt dieser Bogen Keshet. Und genau das gleiche Wort verwendet jetzt die Bibel für den Bogen, den Gott an den Himmel malt. Ich finde das interessant. Und ich habe so gedacht, als ich das gelesen habe, naja, Gott mal oder Gott nimmt den Kriegsbogen und er macht daraus einen Friedensbogen. Gott nimmt das Zeichen des Krieges und der Vergeltung, eben den Bogen, und setzt diesen Bogen nun ein paar tausendmal größer an den Himmel, noch dazu farbig und ohne Zerstörungskraft, im Gegenteil. Gott macht ein Zeichen des Friedens. Übrigens, deswegen wird der Regenbogen heute auch als Zeichen in der Friedensbewegung gebraucht, eben weil man das weiß. Nebenbei, auch die Regenbogenfarben werden ja heute gay oder manchmal auch missbraucht, ne? In der Lesben- und Schwulenbewegung. Aber es ist wie so oft, die besten Gaben Gottes, ganz ähnlich ist es mit der Musik und mit allen anderen Gaben auch, missbraucht der Teufel ja häufig auch für seine Zwecke. Aber das soll es nicht am guten und positiven Gebrauch hindern. Also, Zeichen der Treue, Zeichen der Geduld Gottes. Gott hängt seinen Bogen in den Himmel. Und das Erste, was hier aufleuchtet, ist eben, der Vernichtungsbogen wird zu einem Friedensbogen. Und später, als Jesus am Kreuz stirbt, wird es noch klarer. Dort wird nämlich dann sichtbar, dass Gott seinen Vernichtungsbogen an die Nägel des Kreuzes hängt. Das Gericht, der Zorn Gottes für alle Sünde, für allen Ungehorsam trifft Jesus. Und wir dürfen frei ausgehen. Aber bleiben wir zunächst mal bei Noah noch ein Stück. Es gibt im Text, im Bibeltext für mich eine merkwürdige Begründung, beziehungsweise ein merkwürdiger Satz. Kapitel 8, Vers 21, wenn ihr die Bibel vor euch habt, oder ansonsten sage ich es euch auch. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn, so, was würdet ihr jetzt erwarten? Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, denn, jetzt würde man erwarten, dass dort irgendeine positive Begründung kommt. Denn der Mensch hat sich verbessert. Oder denn Noah ist ein frommer Mann. Denn, wisst ihr, was da steht? Denn das Dichten und Trachten des Menschen ist böse. Das ist eine merkwürdige Begründung, oder? Man hätte doch hier erwarten können, dass da steht, denn die Menschen haben sich geändert. Sie waren geläutert nach der Sintflut. Aber dergleichen steht nichts hier. Durch die Sintflut hat sich das menschliche Herz nicht geändert. Das müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Und bis heute ist es nicht anders geworden. Ne? Das menschliche Herz ist dasselbe geblieben. Und es gibt immer wieder mal solche Bewegungen, wo man das dann feststellt, wo auch das menschliche Herz in all seiner dunklen und boshaften Prägung sichtbar wird. Und wenn wir in unsere Welt gucken, kann man es an vielen, vielen Ecken sehen. Also die Begründung für Gottes Gnade liegt nicht darin, dass die Menschen besser geworden wären. Was macht Gott? Worin liegt seine Begründung? Letztlich liegt seine Begründung für die Treue Gottes schlicht und ergreifend in ihm selber, in Gott selber. Sie liegt nicht im Menschen. Gott leitet mit seiner Zusage eine neue Geschichte der Geduld ein. Ich habe für mich so gedacht, die Zeit des sofort eintreffenden Fluches ist damit zu Ende. Gott regiert diese Welt nicht mehr allein durch Bestrafung, sondern mit Geduld. Galt bisher, bis zu Noah, konsequent im Jetzt und Hier, du hast gesündigt, du wirst entdeckt, du wirst bestraft, gibt es jetzt einen anderen Weg. Gott lässt es geschehen. Das heißt, er trägt den Menschen, wie er ist, auch mit seinem Hang zum Bösen in Geduld. Die Bibel malt kein rosarotes Bild. Der Mensch ist nach wie vor mit diesem Hang zum Bösen ausgestattet. Darin haben die Wassermassen nichts geändert. Aber jetzt macht Gott klar, das Gericht folgt nicht mehr in jedem Fall auf den Fuß. Wohlgemerkt, es ist nicht aufgehoben. Im alten Bund wird es auf das Opfertier gelegt. Später wird dieses Gericht Gottes für die Sünde der Welt auf Jesus gelegt. Und jeder, der es glaubt, der an Jesus glaubt, wird gerettet. Aber es folgt nicht mehr unmittelbar das Gericht, sondern wir leben im Zeitalter der Gnade. Viele von euch haben das nicht mehr erlebt, aber mein Vater erzählt mir manchmal, wenn sie früher in der Schule, oder wo er es noch erzählen konnte, wenn sie früher in der Schule Unarten gemacht haben, da hatte der Lehrer einen kleinen und einen großen Rohrstock. Der große Rohrstock diente dazu, wenn man richtig was verbockt hatte. Dann wurde man richtig über die Bank gelegt und dann gab es richtig Sänge damit. Und der kleine Rohrstock, den hatte der Lehrer immer dabei, wenn irgendwo er sah, dass ein Schüler unaufmerksam war, dann gab es so ganz kurz eine drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, aber ich kenne es nicht mehr. Bei uns gab es das schon lange nicht mehr. Vielleicht wäre es nötig gewesen, aber... Und ich habe so gedacht, bis dahin war Gott der, der immer wieder sofort abgestraft hat. Und nun sagt Gott, jetzt kommt ein neues Zeitalter, nämlich das Zeitalter der Gnade und der Geduld. Das Gericht ist damit nicht aufgehoben. Aber es ist für den, der glaubt, auf Jesus gelegt und im Endgericht wird es einmal dann vollzogen an denen, die nicht glauben, das für sich in Anspruch genommen haben. Also merken wir was, hier ändert sich etwas. Es ist jetzt das Zeitalter der Gnade. Die sofortige Strafe folgt nicht mehr auf den Fuß. Übrigens, das ist ja etwas, was uns manchmal auch zu schaffen macht. Jesus selber sagt das mal so, er sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über die Guten. Über die Bösen und die Guten. Da haben wir das, ne? Dieses Zeitalter der Gnade jetzt. Dass wir in einem Zeitalter der Gnade leben. Über Gerechte, Gott lässt es regnen, über Gerechte und Ungerechte. Beides. Und das führt ja dazu, dass wir manchmal fragen, warum hat selbst ein Ungerechter solche dicken Kürbisse? Ne, das will ich jetzt nicht sagen, ja. Die Gerechten ernten große Kürbisse, aber die Ungerechten im Nachbargarten auch. Wisst ihr, und manchmal hat das dann zur Folge, dass die Psalmbeter schon fragen, oder David fragt mal, warum geht es dem Gottlosen so wohl? Und wir haben die Begründung hier in 1. Mose 8, dass Gott sagt, ich werde die Strafe nicht sofort vollziehen, sondern ich stifte jetzt ein Zeitalter der Gnade. Das Gericht steht am Ende und es bleibt am Ende, ohne Frage. Aber nicht immer jetzt und hier sofort. Man fragt sich ja auch manchmal, es gibt ja viele Ausprägungen dieser Frage. Da ist jemand, der sein Leben lang Jesus dient. Und er muss trotzdem durch schwere Krankheit gehen. Und da ist jemand, der sich nie um Gott gekümmert hat. Und der wird 101 Jahre alt bei bester Gesundheit. Wo man sich fragt, das kriegen wir nicht zusammen. Und Gott sagt, es gibt dieses Zeitalter der Gnade über Böse und über Gerechte gleichermaßen. Der Noah-Bund ist ein Bund, den Gott übrigens auch mit den Tieren macht hier. Haben wir das noch im Ohr? Und da können wir auch nicht von gerechten und ungerechten Tieren sprechen, ne? Sondern Gott macht diesen Bund mit seiner ganzen Schöpfung. Und jeder Mensch ist dort mit einbezogen. Gott hat sich entschlossen, eine Zeit der Geduld und der Langmut einzurichten. Übrigens tut Gott das, um uns in seine Arme zu treiben. Weißt du nicht, sagt Paulus mal im Römerbrief, Römer 3, Vers 26, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich, Gottes Geduld, Gottes Langmut dich zur Umkehr treibt? Also, war für mich so eine Entdeckung, der Noah-Bund ist ein Bund der Geduld über diese ganze Welt. Jeder, der den Regenbogen sieht, soll sich klar machen, Gott schlägt nicht sofort mit der Faust rein, wenn ich versage. Gott geht mir hinterher. Gott ist geduldig, wenn ich mich verirrt habe. Er klopft an meine Seele, wenn ich mich verhärtet habe. Gottes Geduldsbogen ist lang. Manchmal so lang, dass es uns zu lang erscheint. Oder? Besonders, wenn es den Gottlosen betrifft. Ein zweites. Der Regenbogen, ein Erinnerungszeichen. Eine Merkhilfe. Für wen? Vers 15, erstaunlicherweise heißt es, aber dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch. Gott sagt, es ist zunächst mal eine Merkhilfe für mich. Wenn ich diesen Bogen sehe, dann will ich mich daran erinnern. Nun ist Gott ja nicht vergesslich. Und trotzdem setzt Gott sich selber so ein Erinnerungszeichen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, wenn wir es sehen, für uns ein Erinnerungszeichen. Also für beide Bundespartner ein Erinnerungszeichen. Ich glaube, wir kennen solche Erinnerungszeichen ja an ganz vielen Stellen unseres Lebens. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Knoten reinmache, ist das so ein Erinnerungszeichen. Ich stecke das in die Hosentasche und frage mich nächste Woche, wofür steht denn jetzt der Knoten? Also, ein Erinnerungszeichen. Wir haben Notizbücher, Tagebücher oder wir haben einen Ehering. Was ist das für ein Zeichen? Eigentlich auch ein Bundeszeichen und ein Erinnerungszeichen an die Treue, die wir uns versprochen haben. Wir brauchen solche Zeichen. Oder das Denkmal, was gebaut wird. Es soll uns erinnern an etwas in unserem Leben, was wichtig ist. Oder im Leben eines Volkes, was wichtig ist. Oder wenn wir dann Abendmahl feiern. Warum feiern wir Abendmahl? Auch dort haben wir Erinnerungszeichen. Dies tut, so oft ihr aus diesem Kelch trinkt, zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran. Wir brauchen das. Oder auch das Kreuz. Warum haben wir ein Kreuz bei uns in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden? Warum hängt ein Kreuz? Weil wir uns an das erinnern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Weil das die zentrale Tat ist für unser Leben, für unseren Glauben. Also, der Regenbogen, ein Erinnerungszeichen. Wir Menschen brauchen solche Zeichen. Und immer wenn wir den Regenbogen sehen, dann sollen wir uns erinnern. Sollen wir sagen, ach ja, deine Treue ist groß. Deine Langmut ist groß. Herr, du hast einen Bund mit uns gemacht. Und dann der Bogen. als ein Zeichen der Treue. Es ist schon angedeutet. Kannst du mal den nächsten machen? Genau. Gott hält uns die Treue für immer und ewig. Ich habe uns hier ein Bild mitgebracht. Es gibt im Yellowstone Nationalpark einen Geysir. Der bricht alle, ich glaube, halbe Stunde aus. Und der wird genannt The Old Faithful, der alte Treue. Also seit Menschengedenken sprudelt dieser Geysir. Alle halbe Stunde kommt dort eine Wasserfontäne raus, dann ist wieder Ruhe, heißes Wasser. Und dann wieder, alle halbe Stunde sprudelt er, The Old Faithful, der alte Treue. Immer und immer wieder. Also der Regenbogen ist nicht nur Zeichen der Geduld Gottes, sondern auch Zeichen der absoluten Treue. Bei Gott ist versprochen, wirklich versprochen. Das Gesetz von Saat und Ernte bleibt bestehen. Jeder Kürbis, ob klein oder groß, jede Zwiebel predigt uns, Gott hält sein Wort. Auch wenn es uns manchmal die Tränen in die Augen treibt. Nicht nur beim Zwiebelschälen, sondern auch manchmal in der Not. Gott hat versprochen, ich werde dir treu sein. Auch wenn es hier und da lokale Missernten, Katastrophen gibt, weltweit gesehen hört Saat und Ernte nicht auf. Und gerade wenn es in unserem Leben schwer wird, will Gott seinen Bogen der Treue aufleuchten lassen. Haben wir mal beobachtet, wann ein Regenbogen entsteht? Ihr wisst es. Wenn es gerade einen Regenguss gegeben hat und die Sonne aufgeht wieder, beziehungsweise durch die Wolken hindurch bricht, die Unruhe hat gerade ihren Höhepunkt überschritten und dann zeigt sich das Wunder. Der Regenbogen leuchtet dann auf, wenn der Strahl der Sonne mit den tosenden Elementen dieser Erde zusammenstößt. Und ich habe gedacht, daran liegt doch auch eine wunderbar tröstende Botschaft. Gerade im Schmerz und in den Abgründen unseres Lebens, in den Gewittern unseres Lebens, will sich Gott zeigen wie nirgendwo sonst. Und er will das Licht seiner Gnade hindurchbrechen lassen, das Licht seiner Treue. Und wo immer der Regenbogen aufleuchtet, dürfen wir Gottes Zuspruch in unser Herz nehmen. Ich werde dich niemals fallen lassen. Ich habe dir es versprochen. Aber damit ein Vorletztes. Warum ist der Regenbogen bunt? Nun, es gibt eine naturwissenschaftliche Erklärung dafür. Es hat mit der Brechung des Lichts zu tun. Der Regenbogen entsteht ja, wie gesagt, dann, wenn hinter uns die Sonne scheint und vor uns noch Regen fällt, dann bricht sich die Sonne in den Regentropfen und die bunten Farben entstehen, die Spektralfarben. Und weil die Wassertropfen rund sind, wird auch der Bogen rund. Also so sagen es wenigstens Wissenschaftler. Ich muss darauf vertrauen, dass das richtig ist. Ich habe mir aber so gedacht, ich würde gerne mit euch die Farben des Regenbogens mal ein bisschen genauer angucken. Ich habe jetzt keinen Regenbogen, aber ich habe einen Herbergsschirm und da sind die Regenbogenfarben drauf, ne? Wenn wir mal gucken, es sind eigentlich hier noch mehr Farben drauf, weil das ja mehr Felder braucht. Ich weiß auch nicht, warum die das so gemacht haben. Aber wenn man Regenbogen anguckt, mischen sich die Farben ja auch. Aber die Hauptfarben kriegen wir hier zusammen. Also, fangen wir mal an. Die Farbe Rot. Was symbolisiert die Farbe Rot für euch? Wenn wir mal angucken, Gottes bunte Treue, die Farbe Rot. Die Liebe. Rot steht für Liebe. Eindeutig. Muss man hier. Das sticht sonst. Also. Die Liebe. Rot ist die Farbe der Liebe. die Farbe des Blutes. Und wenn wir rot sehen, dann ist es für uns auch manchmal das Stoppzeichen, ne? Bis hierher und nicht weiter. Aber dann dürfen wir uns immer wieder klar machen, so weit ist Jesus für uns gegangen. Rot, die Farbe der Liebe. Und wir dürfen darin den Zuspruch Gottes hören, ich liebe dich auch dann noch, wenn alles schief läuft in deinem Leben. Ich liebe dich, auch wenn du dich selbst nicht mehr leiden kannst. Ich liebe dich und ich habe mein Bestes für dich gegeben. Gehen wir mal weiter. Orange. Wofür könnte Orange stehen? Wärme. Sonne, genau. Da kommen wir vielleicht noch mehr so in Richtung Gelb, ne? Je nachdem. Abends ist es Orange dann eher, ne? Genau. Orange. Wenn ihr mal dran denkt, guckt mal hier. Jetzt bringe ich die ganze schöne Deko durcheinander. Ne? Hier, die Möhren. Ne? Was haben die Möhren? Relativ viel Vitamine. Ne? Also Orange, sagt man so, die Farbe der Kraft. Ne? Die Farbe der Kraft. Die Orangen mit vielen Vitaminen. Ne? Also, Gott sagt uns mit Orange, ich will deine Kraftquelle sein. Die Farbe der Kraft. Ich will deine Kraftquelle sein. Und ich will es auch dann sein, wenn deine Kraft nicht mehr reicht. In der Farbtherapie setzt man Orange zur Stärkung des Immunsystems ein. Fand ich interessant, ne? Dass man Orange dazu einsetzt, damit wir immun werden, kräftig werden, auch gegen die Angriffe. Gott sagt, meine Kraft ist mächtig in dir. Und Gott sagt sogar, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich werde in dir sein und meine Kraft wird dich stärken. Wenn die Bazillen der Mutlosigkeit und der Angst dich angreifen wollen, meine Kraft ist in dir mächtig. Du, wenn du den Regenbogen siehst, dann guck auf das Orange und dann sag dir, der Herr ist in mir, seine Kraft ist mächtig. Jetzt kommen wir zum Gelb. Gelb. Jawohl, das Licht, ne? Das Licht. Das Licht. Die Farbe der Sonne, der Wärme. Gestern hatten wir noch Sonnenschein, ne? Heute regnet es. Gott leuchtet mit seinem Licht unser Leben aus, unser Herz aus. Als ich über das Gelb nachgedacht habe, habe ich aber noch an was anderes denken müssen. Wenn ihr euch mal erinnert, wenn ihr Warnschilder seht für Radioaktivität, dann sind die auch gelb. Gelb-schwarz, ne? Und früher, wo auf Schiffen manchmal die Pest ausgebrochen ist, hat man eine gelbe Flagge gehisst. Die gelbe Pestflagge. Gelb ist auch die Farbe der Eifersucht und des Neides und des Hasses. Und die gelbe Farbe, denke ich, predigt uns auch, du, ich bin doch das Licht in deinem Leben, komm, bring auch all dieses Gift in deinem Leben, dieses Zerstörerische, was dich und andere kaputt macht, die Beziehungen kaputt macht, bring es in mein Licht. Komm, stell dich in mein Licht. Auch mit manchen neidischen, mit manchen hasserfüllten Gedanken. Lass sie nicht bei dir wuchern. Das macht dich krank, es macht dich kaputt. Komm, stell dich in mein Licht. Und immer wenn das Gelb aufleuchtet, sagt Gott uns, mein Licht macht es hell in deinem Leben. Komm in mein Licht. Jetzt, was haben wir noch? Wir gehen mal weiter. Grün haben wir auch noch, das machen wir zum Schluss. Das Hellblaue gehört in diesen Regenbogen mit rein. Habt ihr eine Idee, wofür könnte das Hellblau stehen? Das Blaue überhaupt? Bitte? Für die Treue, genau. Für die Treue könnte es stehen. Blau ist auch so die Farbe der Ruhe. Ne? Farbe der Ruhe und der Gelassenheit. Ich schreibe die beiden Begriffe mal rein. Treue. Ruhe. Die Farbe des Himmels und des Wassers. Gott sagt uns damit, du, ich bin dir treu. Ich bin da in deinem Leben. Du darfst dich bei mir ausruhen. Bei mir darf dein Herz zur Ruhe kommen. Eine wunderschöne Tatsache, dass Gott sagt, komm. Der Hebräerbrief ist ganz viel von der Ruhe des Volkes Gottes die Rede. Wo Gott einmal gesagt hat, ich will sie nicht zur Ruhe kommen lassen, aber dann in ihm, in Jesus, können wir zur Ruhe kommen. Viele Leute schaffen es nicht mehr, diesen Punkt zu erreichen. Sie kommen nicht mehr zur Ruhe. Und dann das Dunkelblaue. Das Dunkelblaue. Wofür könnte das Dunkelblaue stehen? Hier. Könnt ihr euch an die Redeweise erinnern, da fließt blaues Blut in seinen Adern. Dunkelblau, bitte? Der König, ne? Ist das Adel oder das Zeichen für den Adel. Blaues Blut heißt, der ist adlig. Wir sagen manchmal, da könnte ich adlig werden, aber das meint es hier nicht. Blau, dunkelblau, die Würde, die Königswürde. Als Kinder Gottes sind wir gewürdigt durch das Blut des Lammes. Die Würde, die uns Gott gibt. Das Blau predigt uns, du bist ein Königskind. In Jesus bist du zum Königskind gemacht. Zum Kind des allerhöchsten Königs. Du hast Wert und Würde in deinem Leben. Und wenn alle Leute dir Wert und Würde absprechen, ich habe dich wert geachtet. Jesaja 40, dort heißt es, du bist wert geachtet in meinen Augen. Wert. Und Würde. Ja, jawohl, jawohl, auch blau. Auch die Erwählung des Volkes Gottes, dieses kleine Völkchen, und Gott gibt ihm Wert und Würde. Übrigens, ich gebe Völker, in Jesaja 40, ich gebe Völker für dein Leben, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist, Kusch und Seba an deiner Stadt. Und Gott nimmt dieses kleine, unbedeutende Völkchen und hebt es hoch. Wert und Würde. Okay, Violett. Ich muss ein bisschen fixer machen, sonst wird es Mittagessen kalt. Was gibt's heute? Kartoffeln? Kartoffeln? Ja. Ich bedauere es schon, dass ich nach Hause fahre. Ich will mit meiner Frau Mittagessen, die jetzt an der Schule macht. Also, Violett. Wofür steht Violett? Wenn ihr euch mal erinnert, in vielen Kirchen wird während der Passionszeit Violett aufgehängt. Die violette Fahne, ne? Das ist ein violettes Kreuz. Das ist die Farbe der Nachdenklichkeit, die Farbe dafür, für das Leiden Jesu, die Farbe, die dafür steht, dass Gott auch das Schwere unseres Lebens in seinen Plan integriert. Ich habe für mich hier so gedacht, man könnte schreiben, Zuflucht im Leid. Und schließlich das Letzte. Was fehlt noch? Welche Farbe? Grün, jawohl. Jetzt. Wofür steht grün? Hoffnung. Hoffnung. Grün, die Farbe der Hoffnung. Ne? Wenn im Frühling alles grünt und blüht, dann kriegen wir wieder neue Hoffnung. Alles kommt wieder zum Leben. Hoffnung. Wo schreiben wir es rein? Ins Hellgrün, hä? Oder? Das leuchtet mehr. Hoffnung. Und nun schaut euch diesen Schirm an. Was an Zusagen Gottes alles drinsteht. Ich erweise dir meine Liebe, egal was geschieht, du bist geliebt. Ich bin deine Kraftquelle, sagt Jesus dir. Und wenn du schwach bist, dann bin ich in dir mächtig. Ich bin dein Licht, komm, stell dich in mein Licht. Lass es hell werden in deinem Leben. Ich bin deine Hoffnung. Ja, ich bin dir treu und ich bringe dich zur Ruhe. Bei mir darfst du ausruhen. Kommt her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann, bei mir erfahrt ihr Wert und Würde. Wertgeachtet bist du in meinen Augen und in mir darfst du Zuflucht haben. Zuflucht, auch wenn es schwer wird. Damit bin ich beim letzten Gedanken. Ich knüpfe an das Grün an, die Hoffnung. Interessant, irgendwie gibt es noch ein letztes? Irgendwie bin ich da. Ja, genau, eigentlich das. Der Regenbogen steht auch als ein Zeichen der Vollendung. Ich bin, als ich mich damit beschäftigt habe, drauf gekommen, war mir nicht bewusst, dass es in der Offenbarung heißt, Offenbarung 4, Vers 3, und ein Regenbogen war um den Thron Gottes. Habt ihr das schon mal gelesen? Ich habe es immer überlesen, bin nie drauf gekommen. Hier steht, und ein Regenbogen, Offenbarung 4, Vers 3 am Ende. Und ein Regenbogen war um den Thron Gottes. Das heißt, Gott spannt den Bund der Treue, diesen Bogen der Treue von Anfang bis zum Ende. Und der Bogen erinnert uns, die Weltgeschichte wird zu ihrem Ziel kommen. Das, was Gott am Anfang begonnen hat, diese Zeit der Geduld, endet, wenn wir vor dem Thron Gottes sind. Endet, wenn Jesus wiederkommt. Endet dann, wenn Gott diese alte Welt zum Ziel bringt und einen neuen Himmel, eine neue Erde erschafft. Ich finde es spannend, dass der Bogen geschlagen wird bis ans Ende hin, als ein Zeichen der Vollendung. Gott wird alles neu machen. So lange gilt der Bogen, so lange überspannt der Bogen die Weltgeschichte. Gott wird einmal das letzte Wort sprechen und gerecht richten. Aber deswegen dürfen wir jetzt und heute und hier die Zeit der Gnade nutzen, immer wieder neu. Und dürfen uns unter den Bogen stellen, jetzt ist es ein Schirm, ne? Aber ich darf mich drunter stellen. Das nimmt mir Gott nicht ab. Das ist meine Aufgabe. Aber dann darf ich mit Gottes bunter Gnade rechnen. Ich wünsche uns, dass wir immer dann, wenn wir einen Regenbogen sehen, oder manchmal sehen wir es auch, es gibt manchmal so Medikamente oder so Nahrungsergänzungsmittel, da ist auch so, sind so die Regenbogenfarben drauf. Oder es gibt an vielen, vielen Stellen die Regenbogenfarben, immer wenn wir sie sehen, erinnern wir uns daran, Gott ist uns treu, egal was geschieht. Und ich wünsche uns, dass wir darin Freude erleben, Frieden erfahren, dass wir darin aufgehoben sind, bei allem, was geschieht.